Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen herrlichen Tag miteinander. Ehepaare sind heute, ja, ich weiß nicht, wie sonst der normale Samstag verläuft. Ein bisschen späteres Frühstück hoffe ich wenigstens, nicht? Jetzt habt ihr euch früh auf den Weg gemacht und es ist schön, euch zu sehen als Ehepaare, miteinander fröhlich zu sein, einander anzuschauen. Wer hat die drei Sätze von gestern noch im Kopf? Wir fangen mit dem letzten Satz an und ich frage einmal, wer hat ihn heute schon gehört? Ich liebe dich. Wer hat ihn heute schon gehört? Oh, also müssen wir es üben, ja? Wir probieren das. Ich liebe dich. Guten Morgen. Bitte noch einmal. Ich liebe dich. Bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Und alle drei Sätze zusammen. Ich liebe dich. Bitte vergib mir. Ich vergebe dir. So, da wir es noch nicht dem anderen gesagt haben, stehen wir einmal auf. Fassen uns an die Hände. Ehepaare, die da sind, dürfen sich anfassen, sollten das tun. Und die noch nicht verheiratet sind, dürfen einander auch Händchen halten oder an den anderen denken. Ja, und ich bitte die Männer, mir einfach nachzusprechen. Meine liebe Frau, ich freue mich, dass es dich gibt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich liebe dich. Und nun sind die Frauen dran. Mein lieber Mann, du bist ein großartiger Mann. Ich bin glücklich, dich zu haben. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich liebe dich. So viel für jetzt. Ihr dürft Platz nehmen. Es gibt wunderschöne Rituale. Das wäre so ein Ritual. Entweder vor dem Frühstück einander die Hand zu reichen, füreinander da zu sein und zu sagen, ich liebe dich. Natürlich, zwischen Wort und Tat liegt ein großer Unterschied. Wir können das mit Worten formulieren, aber wenn die Tat nicht deutlich wird, dann helfen die Worte auch nicht. Und doch, es soll zuerst einmal heute Morgen auch um den Dialog miteinander gehen. Und das ist ja unser Thema. Und ich denke, darüber miteinander nachzudenken, ist etwas ganz Wichtiges. Miteinander eben auch Kommunikation zu haben. Ehe, eine fördernde Dialoggemeinschaft ist ja unser Thema. Und darüber wollen wir nachdenken. Diese 3x3 berühmten Worte haben wir schon entdeckt heute Morgen. Und ich sprach gestern schon davon, Liebe ist eine Willensentscheidung. Ich will dich lieben. Ich habe eine Entscheidung getroffen für dich und ich will den Weg mit dir gehen. Das Geheimnis einer glücklichen Partnerschaft liegt auch darin, dass Paare, die mindestens 25 Jahre zusammenleben, eines uns mitteilen, gemeinsam Probleme zu lösen. Das ist ein Geheimnis einer glücklichen Ehe. Gemeinsam Probleme zu lösen. Gott hat schon gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm ein Gegenüber schaffen. Und das Ziel der Ehe ist ja in allererster Linie Gemeinschaft. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das Mittel gegen die Einsamkeit ist Ehe. Auch wenn an vielen, vielen Stellen die Ehe heute in Verruf geraten ist. Und das ist schon interessant, wenn wir überlegen, Gott hat sich Ehe ausgedacht und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Und dann schuf Gott den Menschen. Davon bin ich überzeugt. Das heißt also, wenn Gott spricht, geschieht etwas. Unsere Worte haben unheimlich viel Auswirkung. Meine Frau und ich, wir sitzen manchmal am Frühstückstisch und wir sprechen dann miteinander und wir fragen auch, was machen wir heute miteinander? Die Worte werden zur Aktion. Gott hat ein Wort gesprochen. Und er sprach in der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, lasst uns Menschen machen. Und so schuf Gott den Menschen. Und dann im zweiten Kapitel 1. Mose, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, ich will ihm ein Gegenüber schaffen, eine Hilfe geben. Und wir kennen die Geschichte. Und dann geht es ja weiter, auch das finde ich etwas Großartiges, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und er hängt an seiner Frau und die zwei werden eine Einheit sein. Hast du Mama verlassen und Papa, als du geheiratet hast? Ja, losgelassen? Wie viele Mütter unter uns haben soweit schon Jugendliche oder erwachsene Söhne? Hebt mal die Hände. Ihr Mütter, die ihr erwachsene Söhne habt. Schon verheiratete Söhne? Ihr Mütter, habt sie losgelassen, eure Jungs? Meine Mutter hatte riesengroße Probleme, ihren Jungen loszulassen. Ich bin der einzige Sohn, ich habe noch eine Schwester. Und als ich geheiratet habe, war es für meine Mutter ein Riesenproblem, mich loszulassen. Ein ganzes Jahr lang habe ich meine Eltern nicht besucht, weil sie nicht bereit war, meine Frau und mich in dem Sinne loszulassen. Bis sie merkte, es ist notwendig. Die Bibel spricht davon, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und er hängt an seiner Frau und die zwei werden eine neue Einheit sein. Spätestens mit der Ehe hat ja jegliche Erziehungsaufgabe der Eltern aufgehört. Dann gibt es nur noch die große Aufgabe des Betens und des Helfenwollens, wenn die Kinder das wollen. Aber Vater und Mutter zu verlassen, ist eine Notwendigkeit. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, wie eine junge Frau zu mir kam. Sie war 6 Jahre verheiratet. Sie sagt, wir haben eine ganz große Ehekrise. Ich sage, was ist los? Sagt sie, erst einmal, wir können so schwer miteinander reden. Und zum anderen, mein Mann, wenn er von der Arbeit kommt, geht er erst bei Mama vorbei. Die kocht ihm das Lieblingsgericht und ich habe ihm gekocht und er ist satt. Und dass das natürlich immer wieder Eheprobleme gegeben hat, kann man ganz und gar verstehen. Darum frage ich euch, Männer, habt ihr Mama und Papa losgelassen? Ihr Männer, die ihr verheiratet seid, losgelassen? Habt ihr Mutter gesagt, Mama, du bleibst immer die wichtigste Mutter in meinem Leben, aber die wichtigste Frau in meinem Leben ist meine Frau. Dieser Ablöseprozess ist ein großes Problem für viele, viele Familien. Beidseitig, die Eltern meinen oft noch, sie müssten mitmischen und müssten also dem jungen Paar sagen, wie sie zu leben haben. Oder umgekehrt, das junge Paar ist nicht bereit, auch den Eltern gegenüber zu sagen, danke für eure wertvolle Erziehungsarbeit, ihr habt tolle Arbeit geleistet, aber eure Arbeit ist beendet. Das fällt unheimlich schwer, aber es ist notwendig, um die Not zu wenden, damit Ehenot eben nicht dazu führt, dass Ehen zerbrechen. Wenn Eltern permanent reinsprechen in die junge Ehe, schafft das viele Probleme. Junge Paare müssen es lernen, miteinander zu reden und darüber wollen wir nachdenken. Gott sprach und er handelte. Zu dem Wort Gottes kommt eben auch das Handeln. Der Apostel Paulus hat einen wunderbaren Text uns mitgeteilt und den möchte ich uns lesen aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 12 bis 14. Ich lese aus der Luther-Übersetzung heute. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Heute Morgen hast du vor dem Kleiderschrank gestanden, ja? Was ziehe ich an? Das ist ja immer wieder die große Frage. Hier stehen wir vor der Kleiderkammer Gottes in diesem Text. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes. Kleiderkammer Gottes, er nimmt uns mit. Was sollen wir anziehen? Herzliches Erbarmen. Hast du Erbarmen mit deinem Mann? Barmherzig, geh mit ihm um, mit deiner Frau. Zieht Erbarmen an, zieht Freundlichkeit an. Heute Morgen ein freundlicher Gruß, wie schön, dass es dich gibt. zieht die Demut an im Umgang miteinander, die Sanftmut und die Geduld. Ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wir klagen ja manchmal, darüber wollen wir ein wenig nachdenken. Gott hat uns auserwählt und wir dürfen seine Kinder sein und wir dürfen miteinander ins Gespräch kommen. Und darum geht's ja jetzt gleich. Ehepaare. Schau einmal auf deine Schuhe. Hast du jemals, vielleicht als kleines Kind, die Schuhe vertauscht? Vor kurzem noch habe ich meinem Enkelsohn, der ist 3 Jahre alt, der zog den falschen Schuh auf den falschen Fuß. Ich sage, weißt du, der linke gehört auf den linken. Ach Opa, habe ich das vergessen. Nicht? Und vorher kam er mal an und hatte die Schuhe so vertauscht und sagt, Opa, die Schuhe passen nicht. Das tut so weh. Ja, ich sage, die sind verkehrt rum an. Ein Ehepaar ist wie ein Paar Schuhe. Aber ein Mann ist keine Frau und eine Frau ist kein Mann. Auch wenn wir versuchen, heute im Rahmen der Gesellschaft vieles aufzulösen, was ein großer Quatsch ist. Das sind Wellen, Bewegungswellen, von denen wir, wenn wir also heute vom Mainstreaming denken und viele andere Dinge, wo ich einfach sage, Gender-Geschichte, das sind Sektierervorbehalte. Wir haben zum Beispiel die 70er Jahre erlebt, die antiautoritäre Erziehung. Heute lachen wir alle darüber und sagen, wie konnte man nur, aber der Schaden ist da. Und so gibt es viele Dinge, wo wir versuchen heute im Rahmen der Gesellschaft Mann und Frau in dem Sinne fast gegeneinander auszuspielen oder eine Gleichförmigkeit hervorzurufen. Gott hat den Mann geschaffen und Gott hat die Frau geschaffen. Und das eben auch zu sehen wie ein Paar. Wie ein paar Schuhe, rechts und links, sie sind sehr, sehr unterschiedlich. Hast du vielleicht noch gestern Abend mit deinem Mann über die letzte Woche gesprochen? Wie war deine Woche? Wie ging es dir? Hast du mit deiner Frau gesprochen? Hat dir die Woche gefallen? Oder was hätte ich tun können, damit diese Woche besser gelungen wäre? Miteinander ins Gespräch zu kommen. Wer nicht spricht, der zerbricht. Es ist nicht einfach. Die mangelnde Kommunikation ist die Ursache für viele, viele Eheprobleme, weil wir nicht miteinander reden. Alle 4 bis 6 Minuten wird in Deutschland eine Ehe geschieden. Das ist erschreckend. Und die Hauptproblematik, 2 Menschen verstehen sich nicht mehr. Man redet nicht miteinander, das Verständnis klappt nicht mehr. Hören und Reden haben gelitten. Redet ihr miteinander? Wir werden nachher eine Pause haben und dann werde ich euch bitten, als Ehepaar diese Pause erst einmal für gut 5 Minuten zu nutzen. Ihr als Ehepaar redet dann miteinander, ja? Nicht mit anderen. Mann und Frau einmal miteinander zu reden. 5 Minuten, schafft ihr das? Werden wir probieren. Nachher in der Pause, danach gibt es Kaffee. Wir probieren das einfach. Ich weiß, das tut einfach mal gut, miteinander zu reden. Ich werde euch auch ein bisschen Hilfen geben, wie man miteinander reden kann. Vielleicht habt ihr es nie gelernt, miteinander zu reden, das Gespräch zu suchen. Man hat sich nicht verständlich gemacht. Gespräch zu üben ist eine Notwendigkeit. Nicht alles unter den Teppich kehren, nicht alles schlucken, sondern wie ich es gestern Abend auch sagte, wie meine Ärztin sagte, sie müssen es lernen, auch mal zu spucken. Nicht dem anderen ins Gesicht spucken, aber dem anderen einfach mitzuteilen, sag mal, habe ich dich richtig verstanden? Eine gestörte Kommunikation zieht ja alle Lebensbereiche mit ein, besonders auch unser Sexualleben leidet darunter, wenn wir nicht miteinander kommunizieren. Miteinander zu reden, auch die Dinge auszuräumen, auszusprechen, sind eine ganz große Hilfe, um sich auch in der Sexualität besser zu verstehen. Sexualität ist eine intime Form des Ausdrucks im Gespräch. Wo Menschen nicht mehr miteinander reden, nicht mehr aufeinander hören, hört das Verstehen auf und die Missverständnisse sind ganz schnell da. Die großen Kommunikationsunterschiede zwischen Männern und Frauen sind ja sehr groß. Kennt ihr den Typen? Buddha. Habt ihr mal Buddha reden hören? Ich noch nie. Ich habe hunderte von Buddha-Figuren gesehen, aber Buddha hat noch nie geredet. Er schweigt. Der schweigende Buddha. Und er hat ja zugemacht. Und wir Männer neigen manchmal dazu, schweigende Buddhas zu sein. Ich habe einen Freund gehabt, der schon in der Ewigkeit, und wir haben viel in Brasilien miteinander gesprochen. Und er sagt, weißt du, ich habe ein Problem. Meine Frau klagt mich immer an. Ich rede zu wenig. Ja, ich sage, und? Stimmt das oder nicht? Und dann meinte er, wenn ich anfange, einen Satz, und er fiel das Reden nicht ganz so leicht, dann fällt sie mir schon ins Wort. Ich weiß schon, was du mir sagen willst. Und dann ist sie dran und erzählt, ununterbrochen. Sagte, ich komme überhaupt nicht dazu. Nun, waren gute Freunde von uns. Und mit ihr sprach ich dann. Und sie sagte, Arno, ich verstehe eins nicht. Mein Mann redet nicht. Was kann ich nur machen? Und ich schwieg. Sagte, genau so wie du jetzt schweigst, er schweigt. Und du redest immer. Ich sage, halt doch mal die Klappe. Halt das mal 30 Sekunden aus, eine halbe Minute, ohne ein Wort zu sagen. Sie probierte das. Und siehe da, wichtig ist, dass wir es lernen, aufeinander zu hören. Wir Männer tun uns im Allgemeinen schwerer, uns ins Gespräch einzubinden. Wir sind lösungsorientiert, die allermeisten Männer. Das kann man nicht pauschalisieren, aber wir Männer leiden viel eher darunter und wir suchen sofort nach Lösungen. Nicht deine Frau kommt mit einem Problem, mit einer Not, sagt, ich weiß, wo der Hammer hängt, ich weiß, wo der Schraubenschlüssel ist, mache ich sofort. Oder warte ein bisschen, heute Abend habe ich Zeit. Und sie sagt, nee, das Bild hängt schief, aber ich möchte gerne, dass es anders ist. Über das Bild wollen wir reden. Ach, ich dachte, du wolltest das Bild woanders hingehangen haben. Miteinander ins Gespräch zu kommen. Männer suchen nach einer Lösung und wenn sie keine haben, gehen sie in ihre Werkstatt oder in die Garage, suchen eine Antwort und kommen mit der Antwort und präsentieren erst dann. Und Frauen wollen im Gespräch die Lösung finden. Das Problem muss besprochen werden, darüber muss man reden und über dem Reden gibt es die Antwort. Und das fällt uns Männern schwer, sich einzulassen darauf. Eine Frau redet am liebsten, wenn sie Klarheit braucht. Durchs Reden kommt die Klarheit. Fällt uns Männern schwer. Und so sind Männer eben völlig unterschiedlich gegenüber Frauen. Und das Schweigen der Männer ist ein Problem, großes Problem. Wir schweigen manchmal auch, weil wir uns den Frauen unterlegen fühlen. Oftmals ist es auch das schwache Ich des Mannes. Und er hat Angst, dass sein Selbstbild zerstört wird. Ein Mann kommt strahlend vom Psychiater nach Hause und er wollte seinen Minderwertigkeitskomplex dort behandeln lassen. Und seine Frau fragt, und wie war's? Ach, sagt er, der Arzt hat mich sofort geheilt. Wie denn? Er hat mir erklärt, dass ich gar keinen Minderwertigkeitskomplex habe. Er hat mir nur gesagt, ich bin sowieso minderwertig. Wir Männer sind das schwache Geschlecht, nicht das starke. Wir haben viel Muskelkraft, aber wir sterben 4 bis 6 Jahre früher gegenüber den Frauen. Das heißt also, hier ist etwas Schwaches im Mann. Eine Frau hat eine sehr ausgeprägte Intuition, wir Männer nicht. Natürlich können Frauen den Männern helfen, ein wenig mehr intuitiv zu denken und zu handeln. Wir Männer füllen 80% der Gefängnisse. Das heißt also, 80% aller Gefängnisinsassen sind Männer. Das vergessen wir oft. Jungs sterben früher im Säuglingsalter, viel, viel eher gegenüber Frauen. Männer haben weniger Freundschaften, haben ein höheres Lebensrisiko. Guck dir mal die testosterongesteuerten jungen Kerle am Steuer an. Verrückt, nicht wahr? Was da ein Testosteronspiegel ausmacht, so mit 18, 19, 20, das ist natürlich so der Höhepunkt eines Mannes, seines Testosteronkraft, die da ist. Und er meint, er muss es entweder beim Fußballspielen oder beim Autofahren deutlich machen, wie stark er ist. Und ja, ich habe eine Tochter, die ist Ärztin, sie sagt im Moment, fährt wieder das Ersatzteillager auf 2 Rädern durch die Gegend. Wisst ihr, was ich meine? Motorradfahrer, die schnell umkommen. Testosteronspiegel, der Mann, der nicht darauf achtet, dass sein Leben länger sein sollte. Er ist das schwache Geschlecht. Er selber hat an der Stelle auch seine Not. Und wir haben manchmal Angst, auch als Männer zu sagen, da liegt mein Schwachpunkt. Wir meinen, wir müssten immer die Starken sein, die großen Vorbilder im Glauben, im Leben, die großen Macher. Hab den Mut, auch als Mann zu deiner Schwäche zu stehen. Das kann ich nicht. Ich werde oft gefragt, auch im Rahmen der christlichen Gemeinden, mein Mann muss ein Hauspriester sein. Er muss im Glauben immer vorausgehen. Er muss ein Glaubensheld sein. Er muss mit uns die Bibel lesen. Er muss glaubensvoll beten. Ich sage, was muss er denn noch alles? Darf ein Mann auch eine Glaubenskrise haben? Darf ein Mann auch Zweifel haben? Darf ein Mann auch durch Tiefen gehen? Kannst du als Mann mit deiner Frau darüber reden? Oder auch mit einem Freund darüber reden? Ich stecke gerade in einer Glaubenskrise. Ich kriege manche Dinge in der Bibel nicht in meinen Alltag integriert. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, darüber zu reden. Müssen Männer immer stark sein? Dürfen sie nicht auch einmal schwach sein? Ich weiß nicht, ihr Frauen, haltet ihr die Tränen eurer Männer mal aus? Es gibt ja den Mann in der zweiten Pubertät, den kennt ihr vielleicht auch. Der Mann mit Ende 30 bis Mitte, Ende 40, die Pubertät im Rückwärtsgang. Ihr Männer, kennt ihr diese Phase? Ich war etwa 42, als ich dachte, ich haue ab. Ich sage das ja mal so ganz offen. Ich hatte die große Problematik, habe ich gedacht, 6 Kinder, im Ausland leben, ich hau ab. Dieses Drängen eines Zweitpubertierenden ist manchmal vorhanden. Was habe ich aus meinem Leben gemacht? Und nun war ich dankbar, dass ich Freunde hatte, mit denen ich darüber reden konnte. Darum ist das Gespräch wichtig. Wichtiger noch ist dann, mit dem Ehepartner zu reden. Und da reden im Gespräch miteinander sollte würdevoll sein. Auch dort, wo du Stacheln hast, wenn du in der zweiten Pubertät steckst und manche Frauen tun mir leid, die im Moment Männer haben, die zwischen Mitte, Ende 30 bis Mitte 40 sind und die zu Hause dann pubertierende Kinder haben, die Erstpubertierenden, die Zweitpubertierenden, echt problematisch. Nicht, dann brauchen die Frauen wirklich auch jemanden, der sie unterstützt und fördert. Und wichtig ist dann eines, nicht zu sagen, was hast du nur? Sondern du als Frau solltest deinem Mann in dem Sinne zur Seite stehen und sagen, weißt du, dass ich dich lieb habe? Ich würde so gerne noch mehr von deinem Herzen hören. Wie geht's dir wirklich? Ich mache mir Gedanken um dich. Du bist in letzter Zeit so schweigsam. Du singst nicht mehr. Du bist nur noch mit deiner Arbeit beschäftigt. Was ist los? Kann ich dir helfen? Ich würde gerne an deiner Seite sein. Mach deinem Mann Mut zum Gespräch. Und nicht so, dass du sagst, wir müssen jetzt mal miteinander reden. Es ist höchste Zeit, wir haben schon lange nicht mehr miteinander gesprochen. So nicht. Vielleicht streichelst du ihm über den Kopf, über den Nacken, nimmst ihn mal in den Arm und er überlegt, was ist los? Aber tu es nicht, weil du es heute Morgen gehört hast. Sondern generell einfach zu sagen, du bist mir so wertvoll, aber irgendwo dein Schweigen sagt mir doch, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Kann ich dir helfen? Lasst uns miteinander offen sein. Ich möchte dir einfach sagen, meine Sehnsucht, meine Ängste, meine Fragen und dich berührt doch auch etwas. Wie wichtig ist das, wenn wir unsere Bedürfnisse, unsere Gedanken und Sehnsüchte einander mitteilen können? Nicht im Zorn, nicht im Vorwurf, sondern in der Ich-Form. Lernst du etwas von Jesus? Kennst du die Ich-Worte Jesu? Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weinstock, ich bin der gute Hirte. Wenn du in der Kommunikation mit deinem Partner in der Ich-Form redest, wirst du staunen. Wenn du sagst, ich empfinde, dass wir miteinander wieder mehr reden sollten. Ich habe den Eindruck, wir sind schon lange abends nicht mehr ausgegangen. Ich habe den Eindruck irgendwo, wir könnten intensiver miteinander reden, miteinander beten. In der Ich-Form wirst du auf der einen Seite verletzlich, aber du verletzt nicht den anderen. Die Ich-Form im Gespräch, habe ich dich richtig verstanden? Meinst du das so und so? Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte von dir hören, wie es dir geht. In der Ich-Form reden. In der Du-Form gibt es ganz schnell Konfrontation. Ich muss den anderen konfrontieren. In der Ich-Form sage ich, ich habe den Eindruck, dieses und jenes hat mein Leben berührt. Ich möchte gerne noch einmal über den gestrigen Abend mit dir reden. Ich möchte gerne ein wenig mehr erfahren, wie du das empfunden hast. In der Ich-Form zu sprechen, öffnet eine Türe und klagt nicht an. Darum ist Kommunikation eine ganz wichtige Sache im Umgang miteinander. Nicht alles sollten wir auf einmal dem anderen sagen. Eine Hilfe, wenn der andere müde ist. Keine Kritik. Ein müder Mensch kann keine Kritik wirklich vertragen. Der andere hat einen Fehler gemacht. Du hast das gesehen und das hat dir wehgetan. Und du spürst aber, dein Partner ist so müde und so erschöpft. Wenn du dann, wie konntest du nur sowas machen? Patsch, und der andere ist noch fertiger. Anstatt zu sagen, ich habe an gestern gedacht, du warst gestern unheimlich gestresst. Ich würde gerne noch einmal darüber reden, da ist das und das passiert. Können wir das nochmal aussprechen miteinander? Nachdem der andere sich ausgeruht hat, in Krankheitssituationen über Probleme zu reden, echt schwierig. In Müdigkeitssituationen über Probleme zu reden, nein. Sondern nach Möglichkeiten eben suchen. Zum anderen, die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Wir müssen nicht immer jeden kleinen Wurm irgendwie nochmal in die Höhe heben und sagen, guck einmal, da hast du mir die Zahnpastatube nicht zugemacht. Da hast du schon wieder den Latschen da liegen gelassen. Nimm den Latschen und steck ihn weg. Mach die Zahnpastatube zu. Und red da gar nicht mehr drüber, denn die Liebe deckt eine Menge von Fehlern zu. Auch das gehört in dem Sinne zu unserem Miteinander. Woher soll der Partner wissen, wenn du dich nicht artikulierst? Ich fühle mich an deiner Seite wunderbar. Oh, wirklich? Es ist so schön, mit dir zusammen Hand in Hand zu gehen. Sag's dem anderen. Wir sprechen ja manchmal über Anbetung, auch in der Gemeinde. Wisst ihr, was Anbetung ist? Staunen. Das Bilderbuch Gottes anschauen und draußen die Schöpfung sich angucken und sagen, oh, hat Gott das schön gemacht. Das ist Anbetung. Ich staune über das, was Gott tut. Und so mache ich das manchmal mit meiner Frau. Ich staune über das, was sie schafft, kreiert. Das seht ihr draußen auf dem Tisch, tolle Sachen. Zum anderen aber auch, ich staune über sie und sage, du bist wunderschön. Du bist nicht mehr einfältig, sondern vielfältig. Du hast viele Falten im Gesicht. Ein Zeichen des Lebens, aber du bist wunderschön. Dem anderen ist zu sagen, du als Frau, bist du stolz auf die Muskeln deines Mannes? Stolz auf seinen Bart, auf seine Physiognomie, auf seinen Körper? Vielleicht hast du ein Bärchen geheiratet und du sagst ihm, du bist so ein richtiger Bär. Ich freue mich, dass es dich gibt. Boah, meine Frau ist stolz auf mich. Sie ist glücklich über mich. Sag's ihm. Nicht das Schweigen hilft euch weiter, sondern die Ermutigung. Was schreibt der Apostel Paulus? Ist etwa ein Lob. Dem denkt nach. In der Kommunikation den anderen zu loben. Wer hat die Hausaufgabe gestern Abend gemacht? 5 lobenswerte Dinge dem anderen gesagt? Einige. Toll. Und wir wollen nachher nochmal fortsetzen. Einfach die Dinge noch einmal zu sehen, dem anderen zu sagen, ich bin stolz auf dich, ich schätze dich, du bist so gut zu mir, ich liebe dich, du hast mir eine ganz große Freude gemacht. Danke, danke, dass du mich beachtet hast, danke, dass du zu mir gestanden hast vor meinen Eltern. Danke, dass du gegenüber dem Nachbarn so an meiner Seite standst. Danke, dass du mich versucht hast zu verstehen. Ich weiß, ich bin manchmal unverständlich und du verstehst mich nicht immer. Aber danke, dass du dich bemühst. Ich bin so reich beschenkt durch dich. Ich bin so glücklich darüber, dass ich dich gefunden habe. Die Bibel sagt, leg die Lüge ab und rede die Wahrheit miteinander. Ich bin zufrieden mit dir. Unzufriedenheit ist etwas Schlimmes. Bist du zufrieden mit deinem Leben? Wir wollen nachher noch mal ein wenig über unseren Körper nachdenken. Ich hoffe, du bist zufrieden mit deinem Körper. Ich fühle mich wohl bei dir. Ich fühle mich geborgen. Das dem anderen mitteilen, in der Sprache dem anderen zu sagen, es ist so schön, dich zu erleben, an deiner Seite zu sein. Wer von sich redet und seinen Empfindungen klagt nicht an, sondern er teilt sich mit. Ich war heute sehr ärgerlich, weil die und die Sache mir einfach nicht geschmeckt hat. So, damit klagst du nicht an, sondern du sprichst dein eigenes Empfinden aus und der andere hat die Chance, darauf zu reagieren. Redet miteinander freundlich. Und das wollen wir jetzt gleich tun. So wollen wir den ersten Teil jetzt abschließen und miteinander nicht nur 5, sondern wenn möglich 7 Dinge dem anderen mitteilen. 7 Stück. Ein Lob zu sagen dem anderen, zu sagen, was dir am anderen gefällt. Seien das die wunderschönen Haare, sei das der herrliche Bart, seien das die herrlichen Lippen, sei das Wesen des anderen. 7 Dinge sagt erst einmal der Mann der Frau. Ihr Männer, schafft ihr das heute Morgen? 7 wunderbare Dinge deiner Frau zu sagen. Manches hat sie schon mal gehört, du darfst dich wiederholen, ist kein Problem. Aber nicht 7-mal das Gleiche sagen, das ist langweilig. Aber ich lade uns jetzt ein. Erst die Männer und dann ihr Frauen. Schaut eure Männer an. Ja, und wir können hier so ein bisschen uns verteilen im Raum und die anderen hören das gar nicht, was du deiner Frau sagst. Und anschließend 7 Dinge sagen die Frauen ihren Männern. Jetzt stehen wir auf dazu und ich werde uns nachher wieder zusammenrufen. Wir haben jetzt also eine Pause bis um 10. Und das heißt also, die nächsten guten 5 Minuten Gespräch, 7 gute Dinge, ihr Männer, den Frauen zu sagen. Jetzt verteilt euch ein bisschen im Raum, anschließend gibt's Kaffee. Um 10 Uhr treffen wir uns wieder hier.